Ich möchte das Kapitel 18, Trends in der Projektabwicklung, mit einer Überlegung einleiten. Wenn wir ein Regal zusammenbauen, wissen wir, dass die notwendigen Arbeitsschritte in Abfolge zu passieren haben. Niemand würde gleichzeitig hämmern, sägen und schrauben. In der Wissensarbeit probieren wir das immer wieder und immer ohne großen Erfolg. Im Kapitel über das Projektmanagement habe ich mehrmals vom Spalt in der Himmelstür gesprochen. Also, dass ein durchgängiges Projektmanagement zwar ein erster und wichtiger Schritt ins Himmelreich war, dass aber noch etwas fehlt, für das ich seinerzeit keinen Lösungsansatz gefunden habe. Der von mir so sehr verehrte Peter F. Drucker hat bereits 1991 aufgezeigt, dass die große Herausforderung für das Management sein wird, die Produktivität der Wissensarbeiter zu steigern. Aus Erfahrung wissen wir, dass der Ansatz, möglichst viele Aufgaben in ein System zu stopfen, damit möglichst viel guter Output herauskommt, nicht funktioniert. Ein anderer großer Management-Vordenker, William Edwards Deming, hat schon definiert, dass 94% der Leistung eines Unternehmens von den Bedingungen des Systems abhängen und nur 6% von den Mitarbeitern. Die hochgradige Arbeitsteilung, wie sie Henry Ford perfektioniert hat, funktioniert in der Wissensarbeit nicht. Es gilt also, den Fluss der Arbeit kontinuierlich zu gestalten und die Menge, die gebraucht wird, just in time zur Verfügung zu stellen. Jidoka ist das Ziel, Fehler aufzuzeigen und die Produktion sofort zu stoppen. Nach diesem kleinen Ausflug in die Theorie, der Praxisansatz. Die zwei Trends, Scrum und Kanban, scheinen mir einen Lösungsansatz zu bieten. Scrum, vom englischen Gedränge, deckt sich mit dem bereits erwähnten Ansatz der Engpasstechnik, die in dem Buch von Goldratt, wie im Kapitel 2 beschriebene Theory of Constraints, nach der über den Engpass und die regelmäßige Betrachtung der Zwischenergebnisse iterativ gearbeitet wird. Die drei Prinzipien, erstens Transparenz, der Fortschritt und die Hindernisse eines Projektes werden täglich und für alle sichtbar festgehalten, zweitens Überprüfung, in regelmäßigen Abständen werden Produktfunktionalitäten geliefert und beurteilt und drittens die Anpassung, die Anforderungen an ein Produkt werden nicht ein für alle Mal festgelegt, sondern nach jeder Lieferung neu bewertet und bei Bedarf angepasst. Diese Techniken scheinen mir ein vielversprechender Ansatz für die Abwicklung von konkreten Softwareprodukten zu sein. Durch die kürzere Betrachtungszeiträume und der Iteration werden auch die Aussagen über die Lieferzeiten und damit eine halbwegs realistische Kapazitätseinschätzung genauer. Das Rollenverständnis mit den drei internen Rollen, Entwicklungsteam, Product Owner und Scrum Master und den drei externen Rollen, Management, Customer und User, sind den Rollen bei Kanban sehr ähnlich. Es gibt auch recht innovative Ansätze, wie zum Beispiel den Scrum Booker. Das mag auf den ersten Blick kindisch wirken. Das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen ist sicher ein Aspekt, der auch ein wenig Spaß und Freude zulassen sollte, um kreative Prozesse in Gang zu setzen. Meine ehemaligen Kollegen arbeiten an diesem Thema und sehen auch die Vorteile der Entwicklungstechnik. Es wird auch bestätigt, dass durch das Schaffen von Verbindlichkeit die Motivation steigt und der Frust sinkt. Das sinnlose Weiterdelegieren und die E-Mail-Ping-Pong-Spiele wurden wesentlich reduziert. In einer Veranstaltung habe ich einen Vortrag des EDV-Verantwortlichen des Sportartikelherstellers Blitzer gehört, der bei sich im EDV-Team Kanban einsetzt. Das System hat mich spontan begeistert, weil es einfach ist bzw. scheint. Kanban fordert und fördert auf der schon mehrfach angesprochenen Prinzip von Goldratt und Peter F. Drucker damit die Eigenverantwortlichkeit des EDV-Teams. Es gibt dazu genug Literatur, daher nur ein paar Schlagworte, um den Appetit anzuregen. Vielleicht der Überblick aus Wikipedia. Das japanische Wort Kanban bedeutet ursprünglich Signalkarte. Kan für Signal und Ban für Karte. Und ist eine Technik aus dem Toyota-Produktionssystem, mit der Lagerbestände reduziert werden und ein gleichmäßiger Fluss, der sogenannte Flow, in der Fertigung hergestellt werden soll. Kanban in der IT nimmt zwar den Namen, versucht aber keine direkte Übertragung einzelner Techniken aus der Produktion auf die IT. Vielmehr werden einige grundlegende Prinzipien aus der Lean Production und mehr noch aus dem Lean Development übernommen und ergänzt durch die Theory of Constraints und das klassische Risikomanagement. Insbesondere die Ideen von Don Reinertsen, der verschiedene Techniken vorstellt, wie sich Produkte in wesentlich kürzerer Zeit entwickeln lassen, spielen eine wichtige Rolle in Kanban. Als Begründer von Kanban in der IT gilt David Anderson, der das Gesamtkonzept erstmals 2007 der Öffentlichkeit vorstellte. Auch die 5 Kerneigenschaften nach David Anderson können auf Wikipedia recht einfach nachgelesen werden. Die Grundelemente von Kanban sind die Analyse und die Festlegung der Stakeholder, also wer darf Projekte in ein Team einkippen. Daraus resultiert einerseits die emotionale Komponente, dass der Einsatz eines neuen Managementwerkzeuges genau mit diesen Stakeholdern abgestimmt und von diesen Verantwortlichen unterstützt werden muss. Es geht ja um eine grundsätzlich andere Vorgehensweise, nach der die Teams nicht mehr mit Projekten zugeschüttet werden dürfen, sondern über die Replenish Queue, also der Nachfolgewarteschlänge, in Abstimmung mit diesen Stakeholdern eingebracht werden. Wir kennen alle das Problem, dass alle Projekte hoch priorisiert werden, um eine Fertigstellung sicherzustellen und die Produktionslinien meistens hoffnungslos überplant sind. Die Definition der Arbeitstypen und Serviceklassen bilden die Grundlage der Service Levels, sehr vereinfacht, Behebung von Fehlern, in der Regel dringend und hoch priorisiert, übernommene Projekte und Verbesserungsprojekte. Die WIP-Definition, also Work in Progress, wie viele gleichzeitigen Aufgaben sind pro Team erlaubt. Über diese Definition kann ein in der Regel sinnloses Multitasking und damit einer zum Teil dramatischen Verbesserung der Durchlaufzeit vom Projekttask erreicht werden. Ganz im Sinne der Engpass-Theorie. Es ist vernünftiger, eine Arbeit zu 100% fertigzustellen, als 10 Arbeiten zu 10%, fasst den Ansatz recht gut zusammen. Natürlich ist das alles nicht so einfach, die Komplexität ist wesentlich umfassender. Ein zentraler Punkt ist die Umstellung von Push, also dass Aufgaben in den nächsten Projektschritt weitergeschoben werden, in der Regel ohne Rücksicht darauf, wie dieses Teammitglied ausgelastet ist, auf Pull. Das heißt, Aufgaben können nur aus der Warteschlange geholt werden. Und wie auch bei Scrum, die Daily Stand-Up Meetings, die täglichen Abstimmungsrunden, die maximal 10 bis 15 Minuten dauern und den Status der Jobs diskutieren, Konsequenzen daraus ableiten und gegebenenfalls tiefergehende Diskussionen in kleinem Rahmen organisieren. Alle Aktivitäten werden auf einer Pinnwand abgebildet, die möglichst allen zugänglich gemacht wird. Damit ist es auch möglich, gemeinsam mit den Stakeholdern jederzeit transparent zu machen, wie die Auslastung ist, ob die Projekte im Zeitplan sind und vor allem, dass neue Projekte nur angenommen werden können, wenn aus der Gesamtsituation heraus die Kapazitäten dafür zur Verfügung gestellt werden können. Die totale Transparenz und der sich daraus ergebende kooperative Umgang zwischen dem Kunden und dem Lieferanten scheint mir neben dem permanenten Überblick der größte Vorteil der Methode. Mein Spruch mit dem Deppen und seinem EDV-Werkzeug kommt auch hier zum Tragen. Wenig Werkzeug, viele Ideen und Engagement sind gefordert. Das hat mir so gut an diesem Ansatz gefallen. Natürlich ist das bei internationalen Teams schwieriger. Es gibt auch dazu Lösungsansätze. Vielleicht eine kleine Spitze gegen die allgemeine Praxis. Das scheint mir auch eine Gelegenheit zu sein, daran zu erinnern, dass eine Lösungsmöglichkeit für zu wenig Ressourcen wäre, mehr Ressourcen zu schaffen, ist gleich neue Mitarbeiter ins Team zu nehmen. Das kann mit den Stakeholdern bzw. den Verantwortlichen anhand von diesen Darstellungen organisiert werden. Vor lauter Kostenoptimierung und Headcount-Zählen scheint diese Option ja komplett aus dem Fokus gekommen zu sein. Kanban ist nicht nur für die EDV interessant. Alle projektorientierten Aufgaben können damit sowohl die Transparenz, die Qualität und vor allem die Durchsatzgeschwindigkeit erhöhen. Durch die iterative Vorgehensweise und die Möglichkeit, die Projekte nach der Engpassplanung in die Realität anzupassen, ist der Überraschungsmoment bei der Abgabe der Projektergebnisse sicher weniger überraschend, als das bisweilen derzeit vorkommen soll. Ich habe sowohl mit riesigen Pflichtenheften als auch mit einem sogenannten Big Bang-Ansatz eine globale Umstellung auf ein neues System eher schlechte Erfahrungen gemacht. Scrum und Kanban sind sich sehr ähnlich, sind aber nicht zwingend in Abhängigkeit zu sehen. Es ist also möglich, das eine oder andere Managementwerkzeug unabhängig und alleine einzuführen. Durch die WIP-Limits und der daraus entstehenden Transparenz entsteht automatisch eine Kapazitätsplanung, die aber wesentlich realistischer scheint, als das aus der klassischen Projektmanagement abgeleitet werden konnte. Damit scheint es mir möglich, die Himmelstür wieder einen Spalt weiter aufzumachen. Neben diesem Aspekt scheint mir das Engagement der Teammitglieder wichtig. Durch die anerkannte Wertschätzung der Ideen, der Lösungsansätze und der Möglichkeiten, sich mehr in die Projekte einbringen zu können, ist sicher eine mögliche emotionale Aufwertung gegeben. Dieses Kapitel kann natürlich nicht die vielen Sichten abdecken, die es zu berücksichtigen gilt. Wenn es mir gelungen ist, einen Anstoß für die intensive Beschäftigung mit Scrum und/oder Kanban zu geben, ist der Zweck der Zeilen erfüllt worden. Scrum und Kanban sind recht gut dokumentiert. Ich lade dich ein, wenn das für dich interessant ist, über Wikipedia ein wenig in die Tiefe zu gehen oder dich mit ausreichend vorhandener Literatur einzulesen. Du wirst ja gemerkt haben, dass ich erst am Anfang der Evaluierung stehe. Vielleicht kann ich dir bei einem Update der Geschichte erzählen, wie es mir gegangen ist, ob ich ein Projekt in der Praxis begleiten durfte und welche Konsequenzen sich daraus weiter ergeben. Das erste Feedback ist aber sehr vielversprechend und hilft nicht nur, die Projektabwicklung zu professionalisieren, sondern auch die Motivation zu fördern und den Mitarbeitern das Gefühl zu vermitteln, dass sie gehört werden, sich einbringen können und sollen und damit die mehrfach angesprochenen Kaupers wieder reiten zu lassen. Im Zusammenhang mit den organisatorischen Änderungen im Projektmanagement möchte ich vielleicht noch mein Lieblingsthema, die Fachkarriere, einbringen. Du kennst ja sicher einen Entwickler, der zum Arbeitsabteilungsleiter aufgestiegen ist, weil er der Beste im Team war. Abgesehen vom Beta-Prinzip, das er definiert, dass in einer Hierarchie jeder Beschäftigte dazu neigt, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen, macht sich nach der anfänglichen Euphorie meist die Ernüchterung breit. Plötzlich sind Personalagenten zu erledigen, Mitarbeitergespräche zu führen, Budgets und Verträge zu verwalten, Vorgaben zu erfüllen, eben viele administrative Aufgaben zu erledigen. Für den eigentlichen Job, in dem er gut ist, bleibt keine oder subjektiv zu wenig Zeit. Ausgehend von der Überlegung, dass ein Abteilungsleiter primär deshalb auch aufrücken will, weil damit auch eine Erhöhung der Entlohnung verbunden ist, war schon immer meine Bestrebung, die Fachkarriere zu implementieren. Die Fachkräfte können in ihrem Fachgebiet weiter gut sein, bekommen aber die gleichen finanziellen Chancen, wie eben die Abteilungsleiterposition geboten hätte. Die Fachkarriere oder Fachlaufbahn bietet in flachen Hierarchien auch zusätzliche Karrieremöglichkeiten und damit eine verringerte Gefahr, dass Experten abwandern, weil sie kein Entwicklungspotenzial sehen. Es kann ja nur einen Abteilungsleiter geben, aber mehrere, viele Fachkarrieren. Natürlich ist es nicht einfach. Es kommen neue Herausforderungen auf die Organisation zu. Es muss Teamleiter geben, um die Berichtslinie nicht unbeherrschbar zu machen und so weiter. Aber auch das ist ein Weg, den Mitarbeitern mehr Verantwortung zu geben und die Wertschätzung zu kommunizieren. Ich finde, es passt sehr gut zu den Ansätzen zu Scrum und Kanban, wo ja auch Experten eigene Lösungsansätze und Ideen einbringen dürfen und sollen. Eine Abhandlung in der ganzen Tragweite würde wohl die Kapazität des Buches sprengen. Wenn ich dich aber vielleicht zum Nachdenken animieren kann, ist der Zweck des Absatzes erfüllt. Es gibt genug Literatur, um das Thema zu vertiefen. Die 20-60-20-Regel. Ich habe diese Regel bei einem Vortrag aufgeschnappt und finde, dass sie hilft, sich mit den Personalstrukturen zu beschäftigen. Der eigentliche Erfinder scheint Chuck Welch, bis September 2001 CEO von General Electric, die ich hier frei interpretiere. Ich möchte aber schon explizit darauf hinweisen, dass ich damit Chuck Welch nicht in einem Atemzug mit Peter F. Drucker oder Goldratt als Management-Experten nennen will. Jemand, der den Shareholder Value erfunden hat, gehört nicht zu dieser Kategorie, auch wenn er sich im März 2009 von dieser Idee distanziert hat. Es geht mir auch nicht um die konkreten Prozentsätze, ob 18 oder 21 ist nicht ausschlaggebend. Diese Regel soll bewusst machen, dass es nur 20% Spitzenleute gibt, 60% Durchschnittsmitarbeiter und 20% des Personals überfordert sind. Diese Regel gilt nicht nur für das eigene Personal, sondern kann auch auf Führungskräfte angewendet werden. Wenn du deine Umgebung einmal so Revue passieren lässt, wird das vermutlich auch bestätigt werden. Natürlich gibt es Spielräume, so ganz wörtlich darf diese Darstellung nicht genommen werden. Die Herausforderung für eine Führungskraft besteht ja, in seinem Einflussgebiet dafür zu sorgen, dass die Struktur verbessert wird. Das Ziel soll eine Verschiebung der Verhältnisse aus dem Durchschnitt in die Spitzengruppe und eine Eliminierung der schwachen 20% sein. Wie ich meine, ein wichtiger Teil der CEO-Agenda. Ein gängiger Rat aus der Managementlehre ist, den schwachen Bereich gezielt zu belasten, um die Reserven zu mobilisieren und klarzumachen, dass Verweigerung und Faulheit nicht akzeptiert wird. Es ist extrem schlecht, wenn der Rest der Mannschaft mitbekommt, dass die schlechten Performer damit auch durchkommen. Ein Tipp ist, die absoluten Verweigerer dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, wie das so schön heißt, um ein Signal zu setzen und die anderen Mitarbeiter dieser Gruppe zumindest in den Durchschnittsbereich zu bekommen. Ich hatte das Glück, solche Probleme immer anders lösen zu können. Im Kapitel 18 geschilderten neuen Ansätze können sicher helfen, das Engagement einiger Durchschnittsmitarbeiter zu steigern und sie zu motivieren, in die Top-Performer-Gruppe aufzusteigen. Wie schon geschildert, ist ja die Anerkennung der Leistung und vor allem der Möglichkeit, sich einzubringen und gehört zu werden, ein adäquates Mittel, diese Verschiebung nachhaltig zu beeinflussen. Die Verhinderung des Peters-Prinzips durch die Möglichkeit der Fachkarriere hilft hintanzuhalten, dass die guten Leute verheizt werden. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die man vor sich selbst schützen muss, damit sie sich nicht selber in diese Situation manövrieren. Bekanntlich gibt es den Eustress, also den anregenden, lebensnotwendigen Stress, der zuzulassen und zu verlangen ist. Andererseits aber der Distress, den schädlichen Druck von außen und innen, den es zu minimieren gilt. Die um sich greifende Burnout-Epidemie ist ja primär von der Ausweglosigkeit und der fehlenden Möglichkeiten, sich einzubringen, bestimmt. Auch hier kann eine neue Qualität von Projektmanagement und Projektabwicklung seinen Beitrag leisten. Vielleicht ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ich in meinen Betrachtungen von wir, die IEDV und die CIOs und so weiter gesprochen habe, gilt auch hier die 20-60-20-Regel. Dieser Hinweis soll verhelfen, Verallgemeinerungen zu quantifizieren und lässt genügend Spielraum, die eigene Situation einzuordnen. Als Nachtrag, ich finde es einerseits erklärend, andererseits beängstigend, die 20-60-20-Regel auf andere Bereiche anzuwenden. Wobei die subjektiven und gefühlten Prozentzahlen in der Politik noch ein wenig pessimistischer erscheinen. Wenn ich mir diese Regel in der Finanzwelt vorstelle, hilft das zwar einiges zu verstehen, aber tröstende Aussichten kann ich da leider von nicht ableiten. Ich habe schon mehrfach meine Cowboy-Administratoren-Theorie eingebracht. Vielleicht dazu noch ein Denkanstoß. Natürlich hat jeder EDV-Verantwortliche auch eine Prägung in die eine oder andere Richtung. Ein Vorgesetzter, der selbst Administrator ist, wird vermutlich beim eigenen Personal Risiko in Projekten anders agieren wie ein Cowboy. Natürlich ist es so, dass ein Cowboy-CIO diesen Wesenszug uneingeschränkt ausleben wird oder kann. Berufserfahrungen, Professionalisierung bringen ein ausgewogenes Denken, aber im tiefsten Herzen bleibt ein Cowboy ein Cowboy. Ich weiß das. Unter einem Cowboy wird es vermutlich mehr Experimente geben, aber auch der Trend zum eigenen Personal resultiert sicher aus dieser Neigung. Vielleicht wirst du mir bei den Überlegungen weiter folgen. Es gibt ja sehr viele Diskussionen, wo ein EDV-Verantwortlicher hierarchisch angesiedelt werden soll. Von einem eigenen Vorstandsposten über die Technik hin zum kaufmännischen Verantwortlichen, dem CFO, eher der Standardfall. Ein CFO gehört ja schon per Definition nicht zu den Cowboys. Zumindest würde ich mir das nicht wünschen. Klare Strukturen, Schauen auf die Kosten, durch Benchmarks abgesicherte Entscheidungen, ROI-Berechnungen zu Projekten und so weiter gehören zum Handwerkszeug. Und das ist auch gut und richtig so. Wenn wir das aber mit den oben angedachten Zuordnungen vergleichen, bedeutet das, dass sich ein CFO eher keinen Cowboy als CEO antut, der ja dann doch ein wenig anders tickt und Konflikte vorprogrammiert sind. Das scheint mir die EDV der letzten Jahre sehr stark geprägt zu haben. Mir war das in dieser Form bisher nicht bewusst. Erst durch das strukturierte Betrachten der Rahmenbedingungen scheint mir das ein nicht zu vernachlässigender Aspekt zu sein, der auf die grundsätzliche Ausrichtung der EDV-Strategie maßgeblichen Einfluss zu haben scheint. Ich werde da im Kapitel 23 mit dem Blick in der Kristallkugel noch einmal auf die daraus resultierenden und doch sehr gravierenden Folgen eingehen.